Care-Arbeitende werden halt ständig diskriminiert. Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz. Und ich erlebe zurzeit ganz, ganz viel Wut. Und das ist gut.
Schaffen wir das mit der Fahrt zur Kita oder zur Schule und den Abholzeiten?
Es stellt halt auch einen kulturellen Wandel dar.
Wir bewerben uns dann zum Beispiel gar nicht drauf.
Es ist nicht so, dass es Stillstand gibt. Wir haben halt auch so viel Angst.
Es geht da auch in eine Richtung, es funktioniert.
Wir uns halt mehr so zusammentun. Weniger Gehalt, weniger Karrierechancen, weniger Rente, weniger politische Teilhabe.
Wenn ihr auch ganz viel Wut habt, die irgendwo raus muss, dann könnt ihr euch bei Lua engagieren.
Anna und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast.
Hallo Anna.
Hallo Anna, wie geht's dir?
Ach, gute Frage, nächste Frage. Nein, mir geht's gut. Mein Kind war die letzten 4 Tage mal wieder so richtig krank mit Fieber. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Es war sehr ungewohnt, aber irgendwie auch, ja, süß, so viel Kuschelzeit zu haben und einfach zu Hause zu chillen. Und genau, bei uns waren auch Ferien letzte Woche. Das heißt, eigentlich bin ich relativ entspannt. Und bei dir?
Ach, bei mir auch. Boah, es ist richtig krass frühlingsmäßig bei uns gerade. Gestern und heute hat so die Sonne geschienen. Ich war fast schon mit T-Shirt draußen. Und weißt du, was ich richtig süß fand? Ich habe ja letzten Monat 4 Tage Digital Detox gemacht und war nicht erreichbar. Und als ich mein Handy wieder angemacht habe und in meine Nachrichten geguckt habe, habe ich von dir auch so eine Nachricht gehabt. Und dann war so, Anna, welcome back. Ich habe dich so vermisst. Wie schön von dir zu sein. Und da habe ich mich voll gefreut.
Ja, schrecklich war das ohne dich, sage ich dir. Das sage ich dir ganz ehrlich.
Aber wir haben heute ziemlich viel vor. Also wenn du Lust hast, lass uns direkt mit unserem Thema starten.
Ja, let's go.
Deep Dive.
Also unsere Folge heute ist ja ein bisschen besonders.
Zum einen habt ihr sie nicht am 2. des Monats wie sonst zu hören bekommen, sondern erst jetzt.
Und das hat auch einen besonderen Anlass. Und zwar nehmen wir dieses Mal zum ersten Mal am Podcastern teil. Das ist eine Aktion, bei der PodcasterInnen weltweit vom 14. bis 20. März gemeinnützige Organisationen vorstellen und denen dadurch zu ein bisschen mehr Sichtbarkeit verhelfen.
Und wie schon angekündigt, möchten wir euch heute Lua, die Care-Werkschaft, vorstellen. Lua steht für Liga für unbezahlte Arbeit und Lua setzt sich für Menschen in Deutschland ein, die Sorgearbeit leisten. Also zum Beispiel Angehörige pflegen oder sich um Kinder kümmern. Und dazu haben wir uns heute Franzi Helms eingeladen, eine der 2 Initiatorinnen von Lua.
Und Franzi arbeitet seit 2022 als systemische Coachin, Trainerin und Speakerin. So zu Themen wie Mental Load, Gender Bias und Vereinbarkeit. Und letztes Jahr, am 1. Mai, hat sie zusammen mit Joe Lücke die Liga für unbezahlte Arbeit gegründet. Die Idee davon ist, dass das sowas wie eine erste gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung für alle familiär Sorgearbeitenden ist. Und jetzt lasst sie uns einmal begrüßen. Hi Franzi, richtig toll, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Vielleicht magst du gleich zu Beginn einfach mal ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du und vor allem, was hast du selber auch mit dem Thema Sorgearbeit zu tun?
Ja, genau. Ich bin Franzi Helms. Ich bin ursprünglich aus dem Personalbereich, also ich habe mal Betriebswirtschaft studiert und bin dann schwanger geworden. Und wie das glaube ich bei vielen so der Fall ist, es hat sich dann ganz schön was verändert. Ich dachte irgendwie, dass wir doch in einer relativ gleichberechtigten Welt leben. Mein Mann und ich hatten damals so diese Vorstellung, ja, wir machen das auf jeden Fall 50-50, die Elternzeit. Ich gehe 7 Monate und er geht 7 Monate. Und dann waren wir doch sehr geschockt oder irritiert, sage ich eher, was uns dann so entgegenschwappte, beziehungsweise natürlich auch primär mir entgegenschwappte, weil natürlich ist mein Mann bis heute auch der super engagierte Vater und ich bin die Rabenmutter, also das musste ich mir damals halt schon in der Schwangerschaft anhören, ne? Man kriegt ja sowieso ganz viele ungefragte Ratschläge in der Schwangerschaft, aber zusätzlich kam halt jetzt noch dazu dieses, wie kann ich das bloß mit meinem Mutterglück vereinbaren, mit meinen Muttergefühlen, dass ich nach 7 Monaten wieder in Vollzeit in die Erwerbstätigkeit zurückgehen würde. Und das war total das Gesprächsthema, überall, also im ganzen Umfeld, egal ob bei Arbeitskolleginnen oder so. Der krasseste Spruch, den ich bekommen habe, war, ah ja, super, ich finde das total toll, dass du das machst, wirklich bewundernswert. Also ich könnte das ja nicht. Ich liebe schließlich meine Kinder. Okay, alles klar.
Ich habe genau das
Gleiche gehört. Ja, es ist ja auch immer dieses ganz Subtile, ne? So, man kann ja gar nicht was dagegen sagen, weil sie bewundert mich ja schließlich. Aber denkst du, okay, alles klar. Also genau, mittlerweile habe ich zwei ungeliebte Kinder, genau. Seitdem, das war so der Startpunkt, wo ich mich einfach mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Care-Arbeit, auch natürlich Mental Load, was bedeutet das, ne? Und das ist natürlich auch eine absolute Herausforderung, seitdem nicht nur die Care-Arbeit, auch die, gerade diese Mental Load und Emotional Load halt auch, ja, irgendwie fair zu teilen, ne? Weil da einfach so viel auch unsere Sozialisation drin steckt. Genau, wir versuchen das weiterhin und es ist immer wieder eine Herausforderung. Es brauchte dann noch eine zweite Schwangerschaft und die Pandemie, um zu sagen, okay, ich muss jetzt was anderes machen und habe mich dann mit dem Thema selbstständig gemacht. Und trotzdem war es halt so, dass in Coachings und in Workshops ist es ja immer sehr viel dann doch auf der individuellen Ebene. 24, im Herbst war das ja dann, dass die Amerika-Wahl war und auch in Deutschland war hier so viel Aufruhr in der Politik. Dann war so, okay, ich brauche jetzt ein Ventil, sonst drehe ich hier durch. Joe Lücke hatte damals schon die Idee, wir kannten uns aus der Care-Bewegung, in der haben wir lange ehrenamtlich zusammengearbeitet und die hatte irgendwann schon mal diese Idee gehabt, eigentlich brauchst du eine Gewerkschaft für Care-Arbeitende. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist es soweit, wir brauchen ein Ventil, sonst drehen wir hier durch. Haben das dann genau in die Tat umgesetzt und seitdem arbeite ich halt auch ganz aktiv daran, dass ich strukturell was verändert. Und ansonsten wohne ich in Hannover, bin gerne in den Ferien auf Campingplätzen unterwegs.
Ja, lustig, weil Anna und ich waren letztes Jahr auch zusammen auf dem Campingplatz und haben unsere Urlaubsfolge darüber gemacht, wie das ist mit Kindern. Auch so ein bisschen, wie würde man sagen, die Camperwelt prägt.
Definitiv, darüber können wir auch nochmal sprechen, genau.
Stimmt.
Genau, ihr kümmert euch oder adressiert Sorgearbeit generell. Wir möchten uns heute auf Mütter konzentrieren, weil das natürlich in unserem Podcast auch einfach das zentrale Thema ist. Bevor wir so richtig einsteigen, dachte ich mir, lasst uns aber so richtig am Anfang nochmal anfangen und vielleicht für alle Zuhörenden klären, was bedeuten eigentlich die Worte Care-Arbeit, Emotional Load und Mental Load in so ganz basic.
Also mit Care-Arbeit ist gemeint, sämtliche Tätigkeiten, die wir leisten. Das fängt an mit der Versorgung eigentlich von Schwangeren, ne? Bis über die Kinderbetreuung, bis hin zu dem ganzen Thema der Schule und Bildungsarbeit. Ja, über Freundschaftspflege, aber natürlich auch Nachbarschaftspflege, bis hin dann eigentlich dann auch zum Lebensende mit Altenpflege und dann halt auch Sterbebegleitung. Bei uns ist es so, dass wir über die Care-Arbeit halt im unbezahlten Sektor sprechen, nicht über die Care-Berufe, sondern was wir alles unbezahlt leisten. Genau, bei der Care-Arbeit sind alle diese Tätigkeiten dabei, ne? Also wir unterscheiden zwischen der direkten Care-Arbeit. Die direkte Care-Arbeit ist das, was wir direkt an jemandem leisten, für den wir Fürsorgeverantwortung tragen, ne? Sowas wie wickeln, miteinander spielen. Dann haben wir die unterstützende Care-Arbeit. Das ist alles, was halt unterstützt, logischerweise. Also was wie einkaufen, putzen etc. Und dann haben wir die kognitive Care-Arbeit. Und das ist die sogenannte Mental Load, also mentale Last. Diese ganze Gedankenarbeit, die natürlich mit der Care-Arbeit einhergeht. Das heißt, was muss ich eigentlich alles vorbereiten? Woran muss ich denken, wenn ich zum Beispiel einen Zahnarzttermin mache mit meinen Töchtern? Ja, das fängt an mit überlegen, was müssen wir jetzt abfragen? Braucht es Prophylaxe? Ich möchte nochmal gucken, da ist irgendwie was auf dem Zahn, ist das alles in Ordnung, bis hin zu auch sowas wie, brauche ich ein U-Heft, die Krankenkassenkarte etc. Also da ist ja ein riesiger Rattenschwanz dran, nur so die eine Sache ist sichtbar, ich gehe jetzt zu der Zahnärztin, aber das Ganze ist ja total, ja, hat halt wie gesagt diesen riesigen Rattenschwanz dran und das ist diese Gedankenarbeit, die ist halt Mental Load. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei der Mental Load ist die Emotional Load. Und die Emotional Load ist die emotionale Last, also alles, was so dazwischen ist, wo wir gucken, wie kriegen wir das hier irgendwie ausbalanciert, wie gucken wir, dass die Harmonie hergestellt ist. Wir gucken so drei Schritte vorher schon, geht es hier allen eigentlich gut im Raum, ja? Also sowas kann zum Beispiel sein bei den Kindern, ne, dass wir Streits begleiten, dass wir aber Gefühle der Kinder auch begleiten. Das ist ja auch ein riesiges Thema in der heutigen Kindererziehung. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass wir natürlich, bevor wir die Gefühle der Kinder begleiten können und regulieren können, so, ne, dieses Thema Koregulation, dass wir uns natürlich auch selber noch regulieren müssen. Unsere eventuelle Enttäuschung oder Wut, die ja auch häufig passiert. Ne, genau. Und das ist aber auch, also diese Emotional Load, ich finde das immer nochmal ganz wichtig zu sagen, ist auch was, was im Übrigen in unserer Arbeitswelt ständig passiert. Also wenn ich so in so einer Teambesprechung bin und ich merke zum Beispiel, oh, meine Führungskraft, da ist schon wieder so ein Konfliktpotenzial, dann überlege ich mir vielleicht auch schon mal, okay, wie kann ich hier das deeskalieren? Also wir wollen ja die Harmonie im Raum wahren. Das sind alles Sachen, die gehören zur Emotional Load. Und das beste Beispiel ist natürlich sowas wie Weihnachten, ne? So, da ist so, Erwartungen sind hoch. Wir wollen versuchen, ja, wir haben monatelang, ich meine, viele haben ja, nein, eigentlich alle Care-Arbeiten haben eigentlich so diese Vorweihnachtszeiten, dass alle sagen, boah, Vorweihnachtszeiten, ne, keine Lust, weil es halt mit so viel organisatorischen Sachen einhergeht. Und es sind halt nicht nur die organisatorischen Sachen, sondern ist halt, dass ich halt monatelang vorher mir überlege, okay, kann ich jetzt Tante Emma und Onkel Hans an einen Tisch setzen oder wie viel Puffer brauche ich, ja, damit die sich halt nicht an Kragen gehen. Und das sind Sachen, die natürlich auch viel, viel mehr beschäftigen, die unsichtbar sind, die wir nicht sehen, die einfach viel mentale Kapazität auffordern. So ein kleiner Umriss jetzt von den beiden, von den drei Begriffen.
Ja, wow. Also finde ich ganz schön Wahnsinn, das auf einmal nochmal so zu hören, was da alles dazugehört, weil wir beschäftigen uns jetzt ja schon damit. Aber klar, da ist so viel mit dabei. Wie würdest du denn sagen, steht es um die Care-Arbeit von Müttern in Deutschland, wenn du die Care-Arbeit aktuell mit drei Worten beschreiben müsstest? Was würdest du sagen?
Also ich denke, das eine ist, es findet eine Vereinsamung, Vereinzelung, Isolation statt zwischen den Frauen. Also wenn man halt Mutter wird, wir haben sehr, das ist sehr viel so ein Tabuthema. Also wir müssen das alles sehr selber hinbekommen, also individuell. Ja, wenn du es nur nicht gut genug hinbekommst, ist es deine eigene Schuld. Dann hast du dich nicht gut genug organisiert. Deine Ansprüche sind zu hoch oder so. Ne? Also wir haben das sehr individualisiert, das ganze Problem. Das heißt, diese Vereinzelung, diese Vereinsamung findet statt, dass ich halt nicht mehr darüber offen rede. Ja, und dadurch mich natürlich auch zurückziehe und immer das Gefühl habe, es liegt an mir. Ne? Also so dieses ganze Schuldthema auf jeden Fall und natürlich auch innerhalb der Partnerschaft, dass diese Vereinsamung stattfindet, weil viele dann ja auf einmal in so ein Ungleichgewicht kommen innerhalb der Partnerschaft und sich auch alleine gelassen fühlen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese Vereinsamung, die stattfindet. Als zweites würde ich definitiv sagen, die riesige Erwartungshaltung, was Frauen einfach so jetzt oder Mütter dann halt machen müssen. Also wir müssen irgendwie die fürsorgliche, bedürfnis- und bindungsorientierte Mutter sein. Wir müssen die ambitionierte Karrierefrau sein, ne? Die nachhaltige Hausfrau. Wir müssen dabei aber bitte noch gut aussehen, Yoga machen, in unserem Zen-Sein so gefühlt, ne? Und dabei bitte nicht vergessen zu lächeln. Und die Ansprüche, die Erwartungshaltung sind einfach total utopisch. Ja, der dritte Punkt, würde ich sagen, ist dieses Aufopferungsvolle. Also das hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Erwartungen zu tun. Dieses, es wird jetzt von mir erwartet, auch als Mutter bin ich aufopferungsvoll. Ne? Ich habe jetzt auf einmal, bin ich halt nicht mehr Franzi, sondern ich bin in erster Linie Mutter. Das heißt, meine Bedürfnisse werden jetzt auf einmal sofort nach hinten gestellt und das wird erwartet. Eigentlich von allen Seiten. Ist egal, ob es darum geht, ja, um Gehalt, um Karriereambitionen, aber auch weniger Zeit einfach für mich. Das ist eine ganz klare Erwartungshaltung, dass ich jetzt mit meinen Bedürfnissen erstmal mich hinten anstelle.
Und wie kommt es dann dazu, dass du jetzt auf diesen Überlegungen basierend dir gesagt hast, okay, du willst nicht einfach nur grundsätzlich aktiv werden, sondern dass du dir ganz konkret gesagt hast, okay, gegen diese drei Probleme, da brauchen wir jetzt die Care-Werkschaft. Also das hilft jetzt wirklich konkret bei diesen Punkten.
Ich arbeite seit fast 7 Jahren so ehrenamtlich in der Care-Bewegung. Und für mich war auch sehr ausschlaggebend die Pandemie, weil die Pandemie einfach sehr deutlich gemacht hat, wir haben keine Lobby, ne, für fürsorgende Eltern, pflegende Angehörige. Wir haben keinen Dachverband, also es gibt so vereinzelte Organisationen und Initiativen. Die Frage ist einfach, wie schaffen wir es, dass Menschen mit Fürsorgeverantwortung einfach geschützt werden? Und das halt nicht sowas wie in einer Pandemie passiert, ne? Also Pandemie ist für mich immer sehr ausschlaggebend, weil ich war beim zweiten Lockdown, war ich mit meiner zweiten Tochter schwanger und ich habe ein Beschäftigungsverbot bekommen für meine Erwerbstätigkeit. Also meine Gynäkologin hat entschieden, okay, wenn ich jetzt weiter halt erwerbsarbeite, dann gefährde ich das Leben meines Kindes. Hat mir deshalb ein Beschäftigungsverbot ausgestellt. Trotzdem war dieses Beschäftigungsverbot für die Notbetreuung in der Kita nicht relevant. Das heißt, ich musste weiterhin auf meine 2,5-jährige Tochter aufpassen. Also ne, diese Care-Arbeit, das war dann in Ordnung. Das war dann legitim irgendwie zu sagen, das ist eine Arbeit, die sie halt weitermachen darf. Und das war für mich natürlich sehr ausschlaggebend und so fing auch definitiv auch mit weiter meine Politisierung in dem Ganzen an, zu sagen, ha, okay, es geht halt auch so vielen so. Genau, das war der mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, naja, wir wollen halt schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir eine starke Lobby werden, ne? So wie das halt auch die Erwerbsarbeit, ne, zum Beispiel auch hat, dass wir einfach eine starke Lobby brauchen. Und es ist halt so, dass wir natürlich auch immer wieder überlegt haben, wie schaffen wir das, dass es halt auch nicht ehrenamtlich ist. Weil das ist natürlich auch schwierig, ne? Wir sind alle völlig kaputt und überfordert. Wann wollen wir das machen, ne? Zwischen 21 und 22 Uhr, völlig übermüdet vom Sofa aus. Entweder ist es so, dass wir ja die ganze Zeit eigentlich kaputt sind, also auch so Burnout im Aktivismus ist durchaus ja auch immer wieder Thema, oder dass man dann irgendwie irgendwas macht und total gehypt ist und dann halt wieder total kaputt ist, wirklich ja für Monate und Jahre lang, und man einfach ja keinen langen Atem hat. Damals, hatte ich schon gesagt, hatte dann halt Joe die Idee, eigentlich brauchst du noch eine Ergänzung in dieser Care-Bewegung, es braucht eigentlich so eine, ja, gewerkschaftsähnliche Organisation. Also vielleicht ganz kurz dazu, so zwecks Rechtsform, wir sind ein gemeinnütziger Verein, weil eine Gewerkschaft ist eine Rechtsform, der nur der Erwerbsarbeit vorbehalten ist. Von daher, genau, sagen wir immer, wir sind gewerkschaftsähnlich, weil wir diese Gewerkschaftslogik sinnvoll finden, zu sagen, wir sind eine Interessenvertretung für alle Care-Arbeitende und wir finanzieren uns zum Beispiel auch über unsere Mitgliedsbeiträge, wobei wir nicht die gleichen Mitgliedsbeiträge haben wie Gewerkschaften. Also bei uns ist der Mitgliedsbeitrag nur bei 80 Euro im Jahr und wir haben halt auch einen ermäßigten Beitrag. Und auch halt, dass wir natürlich Mitglieder brauchen, nicht nur um uns zu finanzieren, sondern wir sind halt auch nur so stark, wie viele Mitglieder wir haben, ne? Also so von der Gewerkschaftslogik halt aus. So ist die Idee halt entstanden. Wir brauchen irgendwie eine Struktur, die professionell ist, mit halt ein paar Hauptamtlichen, um einen langen Atem zu behalten, und natürlich aber auch Ehrenamtlichen, die aktiv dabei sein können, aber auch nicht müssen, ne? So, und häufig ist es ja gerade so im Ehrenamt, wenn man dann was macht, dann möchte man ja auch was Inhaltliches machen und nicht unbedingt die Buchhaltung. Ja, die macht den wenigsten Spaß. Da ging es uns halt darum, sehr zu überlegen, wie kriegen wir das halt irgendwie hin. Und uns war halt auch wichtig zu sagen, bei uns ist auch so, es muss niemand aktiv werden, ne? Also wir kennen halt die Leute, es gibt verschiedene Lebensphasen, es ist einfach auch völlig normal, dass viele von uns sehr, sehr kaputt sind. Deshalb braucht es halt, wie gesagt, andere Strukturen. Und man muss nicht wie beim Elternabend Angst haben, oh Gott, wenn ich da jetzt hingehe, dann komme ich mit dem Amt wieder nach Hause oder mit 5 weiteren Aufgaben, sondern ich kann einfach die Angebote wahrnehmen. Also wir haben halt zum Beispiel digitale Austauschangebote, aber wir sind gerade auch dabei, Regionalgruppen aufzubauen, und man kann einfach hinkommen und halt auch sich einfach austauschen, Gleichgesinnte finden und natürlich auch irgendwie bestärken in dem Ganzen, ohne Angst haben zu müssen, wie gesagt, mit den 5 Aufgaben nach Hause zu gehen. Deshalb ist das ein ganz großer Teil von unserer Arbeit, genauso wie natürlich auch ein Bildungsangebot und ja, ganz klar natürlich die politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich auch wie mit Kampagnen oder auch mit einer Petition. Wir haben gerade die Petition Care ins Grundgesetz, die gerade läuft. Also das sind alles so Pfeiler, an denen wir arbeiten.
Genau. Das bedeutet, du bist eigentlich jetzt hauptberuflich Care-Werkschafterin.
Genau, okay. Ich bin was haben wir, wie schimpft sich das? Geschäftsführende Vorständin, genau, und Care-Werkschafterin, genau.
Okay, du hast es gerade schon angesprochen. Euer zentrales Ziel ist es, die Diskriminierung wegen Care-Arbeit bzw. Sorgearbeitende allgemein zu schützen. Und gerade hast du auch gesagt, es gibt eine Petition, um das ins Grundgesetz aufzunehmen. Warum reicht die Gesetzgebung aktuell nicht? Warum ist es wichtig, dass das passiert?
Ja, weil sie einfach Care-Arbeitende nicht schützt. Also so, wie es zurzeit halt ist. Care-Arbeitende werden halt ständig diskriminiert. Wenn ich Care-Arbeit leiste, also wenn ich Fürsorgeverantwortung für jemanden trage, dann habe ich automatisch Nachteile, die ich in Kauf nehmen muss, wie zum Beispiel weniger Gehalt, weniger Karrierechancen, weniger Rente, weniger politische Teilhabe im Übrigen. Ne? Wir sprechen ganz häufig so über die Frauenquote, die zurzeit in der Politik zurückgegangen ist. Wenn wir dann aber gucken, okay, wie viele Frauen sind denn da, die Fürsorgeverantwortung tragen, gerade für jüngere Kinder, oder wenn dann noch weitere Merkmale dazukommen, wie zum Beispiel pflegende Mütter oder pflegende Eltern, ne? Dann wird die Quote in der Politik doch sehr, sehr dünn. Genau, also politische Teilhabe finde ich einen total wichtigen Aspekt halt auch, neben natürlich dem finanziellen Gehalt, Karrierechancen und aber auch natürlich Rente und allgemein halt weniger Zeit. Und das ist natürlich eine Benachteiligung, die entsteht. Wir haben halt ein ganz, ganz klares und konkretes Ziel, nämlich, dass wir familiär Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz ergänzen wollen. Und damit würde sich halt für alle nachfolgenden Gesetze auch was ändern und würde sozusagen runtergebrochen werden. Und das, was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn es halt im Grundgesetz steht, dann haben wir auch als Gesellschaft, weil das hat ja auch eine große Signalwirkung, als Gesellschaft entschieden, einen Konsens gefunden, dass niemand wegen Care-Arbeit benachteiligt werden darf in Deutschland.
Also ich finde, das hört sich in der Theorie total super an, aber ich frage mich, wie das denn in der Realität tatsächlich umgesetzt werden soll, gerade bei so Diskriminierung, die nicht direkt von einem Arbeitgeber oder Person ausgehen, sondern halt irgendwie nachgelagert sind. Was ist zum Beispiel, ich entscheide mich jetzt für Teilzeit, damit ich die Betreuung meiner Tochter besser stemmen kann. Natürlich verdiene ich dadurch weniger Geld als andere Menschen, aber da ist jetzt niemand in erster Linie dran schuld. So, und wer soll mir das denn finanziell ausgleichen? Inwiefern würde dieser Schutz vor Diskriminierung in so einem Fall was bringen?
Genau, also das Ding ist, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es auch schwer greifbar ist, gerade zur Zeit, weil du dich da freiwillig, ich mache gerade hier so Anführungsstriche, genau, also freiwillig dafür entschieden hast, weil du genauso wie ich bewerbe mich vielleicht nicht auf eine andere Stelle, entscheidest du das ja vermeintlich freiwillig und trotzdem trägst du ja aber die Konsequenzen.
Ja.
Wenn es zu der Grundgesetzänderung kommt, ist zu prüfen, inwieweit unsere jetzige Normarbeitszeit, inwieweit für Care-Arbeitende es überhaupt eine Chancengleichheit vorliegt. Ja, oder ob es nicht eine Chancenungleichheit gibt bei unserer Normvollzeit von 40 Stunden, über die wir gerade sprechen. Also braucht es nicht eine allgemeine Reduzierung der Normarbeitszeit, damit halt Care-Arbeitende auch eine Chancengleichheit haben in unserer Gesellschaft.
An wie viele Stunden denkst du?
Dafür gibt es auch ja schon sehr viele Studien. Das letzte Jahrzehnt sind halt die 30 Stunden, ne, zurzeit, genau, ja.
Gut, das ist das eine. Und gleichzeitig, also Anna und ich haben auch über diese subtile Benachteiligung gesprochen und inwiefern wir denken, dass wir in unserem Leben benachteiligt wurden aufgrund von Fürsorgearbeit und sind bei ganz vielen eben dieser nicht so richtig fassbaren Sachen gekommen. Also wo wir sagen, es hat uns nicht aktiv jemand benachteiligt, aber natürlich stehen wir beide in unserem Leben an ganz anderen Punkten, als wir stehen würden, hätten wir keine Kinder bekommen. Auch schon was Wohnortentscheidungen angeht, ne, so ganz private Entscheidungen, wo kann ich wohnen, wo ist das Betreuungsangebot gut, wo kann ich meine Wohnung leisten. Aber auch jetzt, was vielleicht noch ein bisschen fassbarer ist in Bezug auf den Arbeitsmarkt, wenn wir uns jobtechnisch umgucken, ist die erste Frage immer, wo ist der Arbeitsplatz? Schaffen wir das mit der Fahrt zur Kita oder zur Schule und den Abholzeiten? Und der Fahrt zum Arbeitsplatz und der Wohnung, kriegen wir das alles unter einen Hut? Oder ist da, weiß ich nicht, bei dem Beruf vielleicht auch Reisebereitschaft gefordert? Oder ist das vielleicht so ein Step auf der Karriereleiter, dass da eventuell auch Überstunden erwartet werden oder Arbeit am Wochenende oder eine hohe Leistungsbereitschaft, eine hohe Flexibilität? Und dann sind wir auch schon so, boah, das wäre richtig cool, aber das wird nicht funktionieren, ne? Also wir bewerben uns dann zum Beispiel gar nicht drauf oder sagen, ja, komm, jetzt mache ich den Job hier noch weiter, weil das ist jetzt halt irgendwie gerade gut vereinbar. Ja, aber würde sich an sowas was ändern, realistischerweise?
Alle unsere Gesetze, die es in Deutschland sonst gibt, ne, das Grundgesetz ist so eine Art Manteltarifvertrag, wenn wir in dieser Gewerkschaftslogik bleiben. Das heißt, alles müsste dann überprüft werden, inwieweit es Care-Arbeitende halt benachteiligt. Da hätte man halt sowas wie zum Beispiel, man müsste über die Normarbeitszeit sprechen, man müsste über die Rente sprechen, man müsste über die Kinderbetreuung sowieso, also sowas, ne, wie was heißt eigentlich Kinderbetreuung, wie ist die qualitativ und auch quantitativ, wie sieht die aus, aber auch natürlich sowas wie die Stadtplanung. Ne? Du hattest gerade gesagt, wie sehen denn die Wege aus? Ist das überhaupt machbar? Weil zurzeit ist auch die Stadtplanung und die Wege sind natürlich so gestaltet, dass ich von meinem Zuhause zur Erwerbstätigkeit fahre und zwar straight und am besten mit dem Auto meistens. Ja, also das heißt, da müsste es sich die Logik ja auch einfach ändern und zu schauen, okay, was ist denn, wie komme ich denn von A nach B überhaupt, wenn ich kurze Wege habe, weil ich halt meine Kinder noch in die Betreuung fahren kann. Und ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist dabei, es ist auch ein Paradigmenwechsel im Sinne von, die Care-Arbeit wird dadurch aufgewertet und es geht darum auch natürlich, dass sich ein ganz anderes Verständnis auf einmal dafür zeigt. Das heißt, wenn wir das mal weiterspinnen jetzt, weil du auf dem Arbeitsmarkt gerade bist, bei Unternehmen, ne, reden wir häufig über eine Frauenquote. Braucht man für die Übergangsphase wahrscheinlich eine Quote für, wie viele sind denn in Fürsorgeverantwortung, ja? Wie lange waren denn die Leute in Elternzeit und dass das auf einmal ein Beförderungsgrund ist und nicht gegen die Beförderung, ne, spricht. Und das sind halt alles so ganz feine Justierungen, die dann halt natürlich stattfinden würden aufgrund der verschiedensten Gesetzesänderungen, die dann einhergehen müssten, aber natürlich auch mit dieser Signalwirkung. Und ich glaube, Das ist kein einfaches Ziel. Einfache Ziele gibt es dahingehend einfach nicht. Ne? Wir haben jetzt hunderte von Jahren, dass dieses Frauenbild so ist, wie es ist, dass wir diese Narrative haben. Und diese Narrative sind einfach unfassbar in uns verankert. Und zwar in uns allen. Ne? So, das heißt, die Mutter ist dafür da, für die Care-Arbeit. Die Care-Arbeit an sich ist nicht so wichtig, die wird abgewertet. Die Mutter hat die Verfügbarkeit, für immer und jederzeit da zu sein. Und das sind Sachen, die kommen natürlich aus jahrhundertelanger Geschichte. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir auf jeden Fall als Liga für unbezahlte Arbeit auch tun. Ganz, ganz viel Bildungsarbeit. Ne? Wir müssen darüber aufklären, dass halt nicht dieses, was über Jahrhunderte geschaffen wurde, dass diese strukturellen Nachteile halt individualisiert wurden, dass wir da rauskommen. Dass ja nicht nur individualisiert wurde, sondern es ja dann noch unter dem Deckmantel der Liebe passiert ist. Ne? Also darf ich überhaupt das alles fordern jetzt? Ne? Darf ich das laut aussprechen, dass ich genauso bitte die Beförderungschancen haben möchte und dass ich die aber bitte mit 30 Stunden haben möchte? Ja, das sind Sachen, das wird nicht zu morgen passieren. Ne? Deshalb war für uns auch ganz wichtig zu überlegen, wie schaffen wir Organisationsstrukturen, die so solide sind, dass wir wirklich über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dieses Tempo aufrechterhalten. Weil das ist ganz wichtig. Wir brauchen eine Bewegung. Wir brauchen natürlich die Gesellschaft, die einfach auch sagt, so geht das nicht mehr. Das wollen wir nicht mehr. Und dafür ist es ganz wichtig, mit diesem Narrativ halt auch zu brechen. Das sitzt sehr, sehr tief in uns allen drin.
Das finde ich sehr interessant. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, was du eben gesagt hast, dass es dann noch Einfluss hat auf alle anderen Gesetzgebungen. Als mein Ex-Mann und ich uns haben scheiden lassen, hatte ich quasi, weil ich die ersten Jahre auch hauptsächlich die Kindererziehung übernommen habe, hatte ich eben diese 3 Rentenpunkte für Kindererziehung bekommen. Und dann wurde die nach der Scheidung, wurden die tatsächlich aufgeteilt, weil er zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in Ausbildung war und nicht so viele Punkte bekommen hat. Und das war für mich ein richtiger Schock, weil es sich so unfair angefühlt hat, weil ich eben da den Hauptteil getragen habe und auch danach noch. Also das würde ja dementsprechend heißen, sowas müsste eben auch angeguckt werden, neu verhandelt werden.
Mhm. Ja, definitiv. Ich finde, das ist ein super Beispiel. Zum einen muss man an der Stelle einmal sagen, vielen Dank für alle, die bis dahin gekämpft haben, dass es überhaupt diese Rentenpunkte schon gibt. Ne? Weil auch das, also wir nehmen das heutzutage genauso wie zum Thema, dass es Elterngeld gibt. Ne? Also wir sind natürlich viele diesem, das ist alles zu wenig. Gar keine Frage, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber das sind Bewegungen gewesen. Das sind große Bündnisse, große Verbände gewesen, Organisationen, die das alles ja auch schon ins Leben gerufen haben. Also diese Care-Bewegung gibt es ja auch nicht seit gestern. Und das ist, finde ich, an der Stelle, was man auch immer sagen muss, cool, damit haben Leute angefangen. Und ich wette, als sie damit angefangen haben, war es genauso wie bei uns jetzt gerade, dass alle sagen, ja sicher, seid ihr euch, also das ist doch irgendwie zu visionär oder illusorisch, das wird sowieso nie passieren. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Man muss anfangen dafür zu kämpfen und das wird ein längeres Ziel sein und das wird nicht zu morgen passieren, aber ich hoffe immer noch auf meine Rente, also das wird gut. Ne? So. Nein, ja, also zurzeit bei der Grundgesetzänderung peilen wir so 15 Jahre zurzeit an, wir wollen da durchaus transparent sein und nicht was erzählen, woran wir selber nicht glauben. Natürlich ist das ein hartes Unterfangen und das wird ganz viel Zeit und wie gesagt Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit brauchen. Aber irgendwann ist der Start, dass wir es einfach auch anfangen müssen und auch konkreter werden müssen, was wir eigentlich wollen. Von daher gut, dass es diese Rentenpunkte erstmal schon mal gibt. Und trotzdem, erstmal sind sie zu wenig. Das auf jeden Fall. Also über diese 3 Rentenpunkte könnten wir jetzt länger reden. Aber natürlich ist dann immer die Frage, im Trennungsfall, wie wird es dann geteilt? Und das ist eine Sache, die müsste dann nach der Grundgesetzänderung geprüft werden. Das, was ich immer ganz gerne erzähle, ist zum Beispiel das Diskriminierungsmerkmal Behinderung. Das ist auch erst seit 30 Jahren im Grundgesetz. 1994 klingt gar nicht so lange weg und ist es halt auch noch nicht, weil halt das immer noch Auswirkungen hat auf unser Alltägliches. Also es werden immer noch Bahnhofsteige und Rolltreppen und Fahrstühle und alles. Also es sind immer noch Sachen, die heute umgesetzt werden aufgrund dieses Diskriminierungsmerkmal, was halt erst 94 etabliert wurde. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass man sagt, also Diskriminierung aufgrund von Behinderung, da gab es keine Rechtsgrundlage zu. Also und ich hoffe ehrlich gesagt, dass mein Wunsch, wenn ich meine Vision jetzt ausmale, dass in 30 Jahren wir genau das Gleiche sagen. Care-Arbeit wie? Das hatte keine Rechtsgrundlage? In welcher Welt leben wir? Haben wir da alle Lifestyle-Teilzeit gemacht oder was? Nee, so. Also, das ist auf jeden Fall die Vision, die ich habe, dass wir in 30 Jahren sagen, oh Gott, stell dir das mal vor, dass unsere Kinder irgendwie sagen, also das, so habt ihr gelebt, Mama, Wahnsinn, was? Ihr warum hast du dich denn auf die Stellen nicht beworben? So, ne? Also das wäre mein Wunsch für in 30 Jahren, wenn wir da hinschauen. Genau, und dann müsste halt sowas wie in deinem Beispiel auch natürlich geprüft werden, inwieweit bei einer Trennung, wie viel hat denn wer Care-Arbeit geleistet und wie viel hat wer denn Anspruch überhaupt darauf, ne? Also das haben wir ja zum Beispiel genau beim Thema Behinderung auch. Da haben wir auch einen Behinderungsgrad. Und auch der ist natürlich auch schwierig. Ich finde es auch immer, da muss man natürlich Regelungen finden. Wann sind es 50% Behinderung, ab wann sind es dann wiederum 40? Das ist ein Prozess, der sich da auch weiterentwickeln muss. Aber genau das wäre eine der wichtigen Fragen.
Vielleicht noch so ein Positivbeispiel, nicht in Bezug auf Care-Arbeit, aber wo es Zeit braucht. Aber es gab ja vor ein paar Monaten dieses BGH-Urteil zur Diskriminierung am Wohnungsmarkt, wo eine Grundschullehrerin mit pakistanischem Namen diskriminiert wurde bei der Wohnungssuche. Die hat gegen den Makler geklagt und hat tatsächlich Recht bekommen auf Basis des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Also es geht da auch in eine Richtung, es funktioniert und sowas kann es ja vielleicht auch irgendwann mal geben auf der Basis von Sorgearbeit oder wenn im Lebenslauf dann drin steht, man hat 2, 3, 5 Kinder.
Da wäre direkt die Frage, die bei mir aufkommt, ja, aber wen würde man denn dann verklagen? Also wenn ich mich jetzt bei 10 Stellen bewerbe und nicht genommen werde und ich habe 5 Kinder, gut, niemand wird mir sagen, dass das aufgrund meiner 5 Kinder ist. Verklage ich dann alle 10 Arbeitsstellen, wo ich mich beworben habe, die mich nicht genommen haben und die sagen werden, ja, andere Bewerber waren besser, oder verklage ich das System? Wer ist denn dann das System? Würde überhaupt der Weg vorwiegend über Klagen gehen oder würde es einfach dadurch, dass im Grundgesetz steht, der Staat oder die Menschen schon von alleine neue Gesetzgebung und Regelungen und vielleicht auch Förderungen aufstellen?
Also vielleicht nur kurz zu dem Beispiel. Vielleicht könnte das auch so funktionieren. In dem Beispiel war es so, die hat sich auf diese Wohnung beworben, einmal als, ich weiß nicht, Lisa Müller und einmal halt mit ihrem richtigen Namen, sonst alles gleich gelassen und hat dann eben eine Ablehnung bekommen, als sie sich mit dem pakistanischen Nachnamen beworben hat und nicht eben mit dem deutschen. So, und das hat vor Gericht gegolten. Könnte man ja ähnlich auch mit Kindern im Lebenslauf. Würde jetzt in dem Beispiel funktionieren. Aber Franzi, vielleicht hast du noch mehr Ideen. Oder kann das vielleicht auch die Frage zusätzlich gleich beantworten? Wie ist es denn, warum Grundgesetz und nicht eben nur, in Anführungszeichen, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz?
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt hauptsächlich für das Arbeits- und Zivilrecht, ne? Also sowas, was du gerade gesagt hast, für die Wohnungssuche oder für das Arbeitsverhältnis, wenn man diskriminiert wird. Und das heißt aber nicht, dass die Care-Arbeitenden den Schutz für alle Lebensbereiche haben. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, um das mal zu sagen, ist das Sozialversicherungsrecht, was durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht abgedeckt ist. Also Stichwort Rentenpunkte. Deshalb ist unsere Forderung ganz klar, es braucht eine Grundgesetzänderung, weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz halt nicht ausreicht. Ja, Care-Arbeit bezieht unsere ganzen Lebensbereiche ein. Und das ist zum einen natürlich ganz klar, wie gesagt, einer der wichtigsten Punkte, finde ich, ist halt das Thema Rentenpunkte, aber auch allgemein Sozialabsicherung wie unser Steuerrecht. Ja, also da ist zum Beispiel auch eine Sache, dass wir mehr Entlastung erfahren im Steuerrecht, wenn wir halt Fürsorgeverantwortung tragen. Oder auch eine ganz wichtige Sache und sehr aktuell gerade die Bürgergeldreform, die würde durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch nicht abgedeckt werden. Und da ist es halt auch so, das sind wichtige Bereiche, in denen halt Menschen Fürsorgeverantwortung tragen und einfach natürlich mehr Schutz auch brauchen. Und abgesehen davon ist es einfach so, das Grundgesetz hat den höchsten Verfassungsrang und wir dürfen auch nicht vergessen, diese Signalwirkung, die es hätte. Es hat halt wirklich Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und das ist auch was ein ganz wichtiger Aspekt ist, dieses, wir haben als Gesellschaft einen gemeinsamen Konsens geschaffen, weil das ist natürlich auch das Ding, ne? Eine Grundgesetzänderung ist nicht so einfach umzusetzen wie zum Beispiel eine AGG-Änderung, weil eine Grundgesetzänderung braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Das heißt, das ist nicht so einfach umzusetzen, aber es ist dann auch nicht mehr so einfach, wieder rückgängig zu machen. Ja, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Gerade zur Zeit, wo wir eher über eine Rückwärtsrolle im ganzen Gleichstellungsbereich halt sprechen, ist wichtig, dass manche Sachen so in unserer Verfassung wirklich das Höchste einfach darstellen, dass es halt auch nicht einfach so wieder rückgängig gemacht werden kann und dass wir uns wirklich als Gesellschaft darauf geeinigt haben, wir werden benachteiligt, wenn wir Care-Arbeit leisten und wir sind uns darüber einig, dass das in Deutschland nicht der Fall sein darf, sondern dass halt niemand wegen Care-Arbeit benachteiligt werden darf. Das heißt, es stellt halt auch einen kulturellen Wandel dar und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der gerade dadurch, dass dieses Narrativ so verankert in uns ist, in unserer Geschichte sehr geprägt hat, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch zu sagen, das handelt sich hierbei auch um kulturellen Aspekt. Und das Grundgesetz ist halt der Hebel dafür. Und das war auch eine Sache, die uns wichtig war, zu sagen, zum einen, wir brauchen ein sehr konkretes Ziel und wir wollen halt nicht die Symptome bekämpfen, ne? Sondern wir wollen an die Ursache dran. Und die Ursache, da können wir halt durch das Grundgesetz rankommen.
Okay, und wie würde das dann in der Konsequenz heißen? Also es gibt erstmal eine Grundgesetzänderung, okay, aber würden dann alle klagen oder würden sich automatisch die Gesetzgebung ändern oder was wäre dann die unmittelbare Konsequenz aus so einer Grundgesetzänderung?
Das ist ein wichtiger Faktor, dass halt nicht einfach automatisch alle nachfolgenden Gesetze daraufhin geprüft werden müssen, sondern es braucht eine starke Lobby, die weiterhin da natürlich Druck aufbaut und das kann natürlich auch durch Klagen passieren, weil es einfach dann auch eine Rechtsgrundlage gibt, auf die man halt klagen kann. Im Übrigen, wir sind ja heute nicht bei den Vätern, aber zum Beispiel die Väter können ja zurzeit noch nicht mal aufgrund von ihrem Geschlecht klagen. Also zurzeit sind Sachen, wenn es eine Benachteiligung von Care-Arbeit geht, dann ist es zurzeit so, dass häufig halt auf Grundlage des Geschlechts geklagt wird. Und das können Väter dann halt nicht, ne? So, also von daher gibt es da auf jeden Fall eine Lücke an der Stelle für die Väter, die geschlossen werden muss. Und auch an der Stelle, als das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt wurde, das wurde ja in Deutschland im Übrigen im Gegensatz dadurch, dass es ja auf EU-Ebene entschieden wurde. Und in Deutschland wurde das sehr verzögert nach hinten zeitlich. Gab ein bisschen Widerstand hier. Damals war es so, dass die alle Angst hatten, dass, oh Gott, wenn das jetzt kommt, dann gibt es Massenklagen. Also die hatten Angst, dass die Gerichte voll sind, ne? Und es kam nicht. So, und deshalb ist unser Ansatz auch auf jeden Fall Grundgesetzänderung und auf jeden Fall auch, wir brauchen hier mehr Aufklärung, wir brauchen mehr eine Bewegung aus der Gesellschaft, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Leute klagen gar nicht. Wie viele werden denn laut dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz schon diskriminiert und tun es nicht, weil sie Angst haben? Ja, weil sie halt nicht in irgendwelchen privilegierten Situationen sind, wo sie klagen können oder sie sprechen die Sprache nicht gut genug, sie haben gar kein Verständnis dafür, sie wissen gar nicht über ihr Recht. Also es muss auch eindeutig parallel passieren, dass wir weiterhin ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Hey, das ist überhaupt euer Recht, das dürft ihr. Das muss auch definitiv parallel passieren, ne? Weil eigentlich müsste man die Gerichte stürmen aufgrund dieses allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Und das ist halt auch damals schon und auch heute passiert es halt einfach gar nicht.
Mich würde noch total interessieren, weil du vorher schon gesagt hast, davon, dass halt unbezahlte Care-Arbeit immer mit Liebe gerechtfertigt wird. Wie kommen wir denn deiner Meinung nach aus diesem Dilemma raus? Weil wir lieben ja als Mütter unsere Kinder und ganz viel von dem, was ich tue, tue ich ja aus Liebe. Wie schaffen wir das, aus diesem Zwiespalt uns zu entfernen? Weil Mütter können ja nicht einfach zum Beispiel jetzt streiken. Auch gerade wenn wir sagen, gewerkschaftsähnliche Struktur, logische Konsequenz wäre, wir streiken. Aber da sind im letzten Schluss dann Menschenleben in Gefahr, sage ich mal. Wie kommen wir aus diesem Zwiespalt?
Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich in meinen Vorträgen über unsere Geschichte erzähle und woher das kommt, mit dieser Liebe als Deckmantel. Und viele sind total überrascht, weil das nicht klar ist. Und ich denke mir, eigentlich müsste das im Geschichtsunterricht doch drangekommen sein, ja? Das darf überhaupt nicht sein, dass wir so eine Unwissenheit darüber haben. Also da ganz viel, woher kommt das? Und dann auch immer in diesen Perspektivwechsel gehen. Ich mache meine Erwerbsarbeit auch aus Liebe. So, ich finde die auch ganz gut. Und manchmal nervt die mich. Und so ist es mit meinen Kindern genau das Gleiche. Daher zu gucken, woher ist da eigentlich der Ursprung, ja? Und ich darf meine Kinder lieben und ich darf trotzdem, ja, ein Gehalt haben wollen, ja, und ich darf trotzdem auch eine ordentliche Rente haben dürfen, ja, oder eine existenzsichernde, auf jeden Fall eine Rente, damit ich nicht in der Altersarmut lande. Das beides schließt sich nicht aus. Wir müssen die Ursachen erfahren, dass das Sachen sind, die halt geschichtlich gewachsen sind, um diese Care-Arbeit abzuwerten und um sie natürlich auch nicht bezahlen zu müssen. Das ist ja die größte Subvention der Wirtschaft, dass diese Care-Arbeit unbezahlt ist. Und Zwischenziel, um zu der Grundgesetzänderung zu kommen, ist, dass wir ein politisches Streik machen wollen. Das heißt, dass Care-Arbeitende halt ihre Erwerbsarbeit bestreiken und nicht ihre Care-Arbeit. Weil genau das, was du sagst, Anna, ist ja das Problem. Ich möchte nicht meine Kinder bestreiken. Erstmal sind das die Leidtragenden und das sind aber nicht die, die Schuld daran haben. Sondern welchen Mechanismus, welchen Hebel, welche Möglichkeiten gibt es, damit es halt auch wehtut, ne? Damit es einen Aufschrei gibt in der Gesellschaft. Und das ist ganz klar natürlich in der Wirtschaft und dort, wo es wehtut, zum Beispiel Care-Arbeit, nicht zur Erwerbsarbeit gehen.
Mich erinnert das an den Streik, den es in Island 1975 gab, weil da haben Frauen genau das Gleiche gemacht. Gibt es übrigens gerade eine tolle Doku in der ARD-Mediathek zu. Habt ihr euch davon inspirieren lassen? Oder gibt es irgendwelche anderen europäischen Vorbilder für diesen Care-Kampf, den ihr da gerade macht? Machen das andere Frauen auch irgendwo?
Also zurzeit ist viel los in dem Feld, zum Glück. Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele sehr wütend gerade sind. Also zum einen, nee, wir hatten das vorher schon, weil einfach die Frage war natürlich, wie ist der Weg zu der Grundgesetzänderung? Und wir brauchen einen guten Hebel und wir brauchen ein politisches Instrument, um das zu bewirken. Ne? Und der Streik ist eigentlich der einzige Weg, um das zu vermitteln, weil wir sehen das jetzt ja so Demonstration, das ist alles gut und wichtig, das schafft Sichtbarkeit, aber inwieweit entsteht dadurch politischer Druck oder durch die Petition, auch das ist ein wichtiges Instrument, aber die Erwerbstätigkeit zu bestreiken hat nochmal ganz andere Auswirkungen und tut ja auch nochmal ganz anders weh als eine Demo am Samstag, die ich dann noch in meiner Freizeit tue, wo ich meine Kinder mitnehme, weil ich sonst nicht weiß, wohin mit meinen Kindern. Also das war halt so die Frage, wie geht dieser Weg? Und unser Weg ist, dass wir das durch einen Streik der Erwerbsarbeit machen wollen. Zurzeit ist aber ganz viel los. Also wir haben verschiedenste Organisationen, die ja auch international daran arbeiten. Eins ist zum Beispiel das Enough-Bündnis. Die sind international ganz toll vernetzt. Und allgemein ist halt das Thema Streik auch mehr und mehr, dass es in Deutschland relevanter wird, weil wir ein sehr, so wie es gelebt wird zurzeit, ein sehr stringentes Streikrecht haben im Sinne von, ne, dass wir halt nur tariflich streiken oder im tariflichen Rahmen. Und das ist halt schon so, dass wenn wir auf EU-Ebene gucken, das schon unüblich ist. Wenn wir nach Frankreich gucken oder nach Spanien, die sind so ein bisschen anders unterwegs. Frankreich zum Beispiel, wenn dann halt das Renteneintrittsalter erhöht werden soll, ne, dann gehen die halt auf die Straße, da läuft dann gar nichts mehr. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wichtig ist, dass wir das halt hier in Deutschland auch erkämpfen, ne, weil das ein ganz wichtiges Instrument ist, um sich halt auch einzubringen, um auch halt was zu bewirken. Und da ist aber auch so, dass es zum einen braucht es da auch wieder ganz viel Aufklärungsarbeit beziehungsweise auch Bestärkung. Wir haben halt auch so viel Angst. Die Leute haben Angst. Darf ich das überhaupt? Da ist ganz viel auch so an Mythen, die es gibt. Darf ich jetzt meine Erwerbstätigkeit bestreiken oder nicht? Wie sieht das rechtlich dann aus? Und das ist eine Sache, da sind wir gerade dabei, sehr viel Infomaterial zusammenzustellen. Ab April gibt es ganz viele Informationsveranstaltungen bei uns, weil wir natürlich dahingehend halt gucken wollen, okay, was sind so vielleicht Entscheidungen, die ich für mich treffen muss, um meine Erwerbstätigkeit bestreiken zu können. Zu dem Thema Island. Island ist zurzeit irgendwie in aller Munde und das verstehe ich total. Der Film ist auch super. Aber wir können halt auch da manchmal nicht so ganz vergleichen. Ne? Also Island hat eine viel kleinere Bevölkerung. Soweit ich mich richtig erinnere, haben die damals mit so einer Telefonkette dazu aufgerufen, ja, weil jeder jeden kannte. Also das ist in Deutschland gar nicht möglich, dass ich hier mit einer Telefonkette anfange und dann 90% der Deutschen erreiche. Ja, so. Also wie gesagt, andere Bedingungen einfach und auch halt, wie gesagt, wie auch wieder da historisch. Wir dürfen unsere Geschichte nicht außer Acht lassen, dass wir hier nicht so revolutionärmäßig drauf sind in Deutschland. Ja, das hat auch was wieder mit dem Mindset zu tun oder mit unserer Kultur, ja. Wir sind nicht so, dass wir sagen, wir sind dann doch manchmal so ein bisschen, okay, ach so, das darf ich nicht. Also mal so ein Beispiel, eine Anekdote, eine lustige Anekdote. Wir hatten jetzt die Caring Man Aktion, die wir mitgemacht haben oder mit unterstützt haben. Das heißt, wir haben männliche Denkmäler halt mit Babytragen und Babys verkleidet, ne, und denen angezogen, um das halt jetzt zum Equal Care Day halt auch nochmal deutlich zu machen. Die Ungleichheit, die da herrscht. Und man darf Denkmäler verkleiden. Man darf sie nicht beschädigen. Ganz großer Unterschied. Und trotzdem war es so, dass man sich so ein bisschen ja gedacht hat, ah, dürfen wir es wirklich? Fühlt sich so ein bisschen verboten an, ja, da diese Denkmäler zu verkleiden. Und das Lustige war, es sind sämtliche Polizisten an uns vorbeigefahren. Sie hat es nicht interessiert. So. Und letztendlich war es so, auch wieder so eine Sache, ne, Care-Arbeit. Letztendlich haben wir die Denkmäler sogar sauberer hinterlassen als vorher, weil wir hatten halt diese Babytragen und wir wollten halt diese Babytragen da ranhängen und da war ganz viel Taubenkacke und wir wollten halt nicht, dass diese Babytragen halt auf diese Taubenkacke, das heißt, wir haben schön, weiß mit Feuchttüchern, dann halt diese Denkmäler halt sauber gemacht. Also genau, sie waren sauberer als vorher, aber so viel zum Thema. Es ist halt einfach, ich glaube, das ist auch so eine Sache, also es ist ein ganz großer Teil von der Liga für unbezahlte Arbeit, dass wir unsere Mitglieder auf diesen Aktivismus-Lebenslauf mitnehmen. Ne? Also wir haben ganz unterschiedliche Mitglieder dabei, dass man sozusagen sich bei uns auch irgendwie noch mehr diesen politisieren kann und auf diesem Aktivismus-Lebenslauf mitschwimmen kann. Und der ist halt auch ganz vielfältig und man hat halt auch da die verschiedensten Optionen irgendwie. Und da kann man anfangen, ja, vielleicht auch einfach nur Flyer zu verteilen oder was wir zurzeit auch machen, ist einfach die Leute eigentlich zu bestärken, weil die Leute wissen, die können davon erzählen, warum sie sich benachteiligt fühlen in ihrer Care-Arbeit. Jeder hat mindestens 5 Geschichten, ja, die man sofort erzählen kann auf dem Spielplatz. Die Frage ist eher zu bestärken und zu sagen, genau, und deshalb darf ich jetzt fordern, dass ich trotzdem dafür halt nicht in der Altersarmut lande, sondern ich darf dafür fordern, dass. Und das ist das, was wir zurzeit sehr viel auch schulen und auch einfach zu bestärken, zu sagen, hey, ihr könnt das, weil das ist natürlich auch das Problem. Wir haben jetzt auch welche, die auf den Markt gehen und einen Infostand machen. Und das ist natürlich auch was, wo einfach dann auch viele natürlich auch Bedenken haben und sagen, oh Gott, aber was ist da, wenn andere Leute kommen und irgendwie mich fragen und in die Ecke drängen? Ne? Also es ist halt auch immer diese Gegenargumente sind natürlich auch immer sehr laut. Und das ist uns total wichtig, da halt die Leute zu bestärken und zu sagen, ne, also wie kann man dann mit solchen Situationen halt auch umgehen? Und ihr seid auch nicht alleine, sondern ihr habt uns da voll als Backup und wir sind da und wir bestärken euch und wir kriegen das hier zusammen hin. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Leute halt auch dazu zu befähigen, in die Diskussion zu gehen, nämlich da, wo sie sind, ne? Auf dem Spielplatz, im Pflegeheim, in den Krankenhäusern, im Wartezimmer. Genau.
Und wie genau macht ihr das? Also wie kommt ihr an diese Menschen ran? Wie sieht das konkret aus, sich so zu organisieren?
Wir haben gestartet mit digitalen Angeboten, die haben wir auch weiterhin. Also wir haben alle 2 Wochen so einen Austausch, Connect und Care-Treffen heißt das, da kann man einfach hinkommen. Wir versuchen das barrierearm zu machen, deshalb zum einen digital und zum anderen wechseln wir immer unsere Uhrzeiten und die Tage, also die Wochentage, sodass halt irgendwie, ja, es jedem möglich ist, zugänglich zu machen. Genau, und da geht es halt auch häufig einfach um Austausch. Also manchmal ist es so, dass wir einfach nur uns austauschen, was war gerade los. Und manchmal findet dann halt so eine Schulung statt zu Kommunikationsmethoden und Schlagfertigkeit. Und manchmal geht es einfach darum, hey, was für Aktionen kann man halt machen? Und dann ist es halt so, dass wir zurzeit dabei sind, halt diese Regionalgruppen aufzubauen, weil einfach auch der Wunsch halt natürlich doch sehr da war, in Präsenz was zu machen. Und da sind wir aber dabei, immer zu schauen, okay, was gibt es eigentlich schon vor Ort? Also da halt auch, wir machen da Initialtreffen und gucken und laden alle ein und schauen, okay, wer ist halt schon vor Ort, weil es gibt ja auch schon ganz viele Gruppen und sich da halt entweder zu vernetzen und oder unsere Mitglieder, die sich dann da halt irgendwie dann wohlfühlen oder dann wird vielleicht doch was Neues aufgebaut und auf jeden Fall da halt Synergien auch zu nutzen, die halt da sind, ne? Niemandem bringt es, wenn wir irgendwie Doppelstrukturen haben. Und auf der anderen Seite stelle ich auch immer wieder fest, dass es auch wirklich darauf ankommt, wo wir sind, ne? Also es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie in Hamburg bin, Hannover Großstadt oder halt eher im ländlichen, da gibt es einem auch noch nicht so richtig viel. Oder es gibt halt auch einfach Gruppen, die sind, wo sich viele auch nicht so ganz wohlfühlen oder gesehen fühlen. Ne? Also sei es jetzt, es gibt natürlich ganz häufig so von Studierende feministische Gruppen, aber da fühlen sich halt dann vielleicht Mütter nicht so wohl, ja, weil es dann doch einfach verschiedene Lebensphasen sind und weil natürlich dann auch, das ist ja auch durchaus so ein Ding bei den Parteien, wie hoch sind denn die Barrieren? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, als Mutter das möglich zu machen? Ja, also so wie zum Thema politische Teilhabe, ist mit ein Grund, warum ich nicht irgendwie hier kommunalpolitisch genau mich einbringe. Zum einen alles schön ehrenamtlich. Und dann diese ganzen Abendtermine, wo ich denke, ich habe keine Kraft mehr, Leute. Ich würde so gerne, aber ich habe keine Kraft mehr. Und das ist halt schon eine Sache, die wir versuchen weiterzudenken und zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin? Kriegen wir Kinderbetreuung hin? Kriegen wir Räume hin, dass wir die Kinder einfach mitnehmen können? Und dass es auch so ein Normal ist, dass Kinder mit dabei sind wieder, ne? So, also das ist ja auch so ein Ding. Irgendwie haben wir das sehr verlernt, irgendwie, dass die Kinder auch mit einfach ein Teil davon sind. Genau, und das sind Sachen, da versuchen wir offen zu sein, versuchen verschiedene Sachen aus. Manche funktionieren dann, manche funktionieren nicht. Und dann ist es auch total regional abhängig, was auch der Bedarf ist.
Das heißt, wenn ich mich jetzt bei Lua engagieren möchte, dann gehe ich auf eure Homepage und finde da bestimmt eine Übersicht von Veranstaltungen oder Gruppen, Regionalgruppen, wo ich mich hinwenden kann.
Ja, wir haben auf der einen Seite unsere Regionalgruppen aufgeführt, aber wenn du Lust hast, zum Beispiel sagst, ach, in meiner Stadt gibt es noch nichts, dann sind wir auch einfach gerade dabei, zu sagen, gut, dann hast du Lust, dass wir ein Initialtreffen bei dir in der Stadt machen. Ich oder Joe kommen auch gerne vorbei und wir gucken mal, was sonst noch bei dir in der Gegend so an Organisationen und Gruppen ist und laden die alle dazu ein und dann schauen wir, ob wir da halt eine Gruppe aufbauen oder ob man sich woanders irgendwie zusammentun kann. Genau, das ist zum einen ein. Die Regionalgruppen stehen da. Da stehen aber auch die Termine für die digitalen Veranstaltungen. Und sonst einfach uns auch eine E-Mail schreiben. Also das finde ich auch immer ganz gut. Wir sind einfach in dem letzten Jahr, genau, uns gibt es ja noch nicht mal ein Jahr jetzt. Unsere Website ist unfassbar krass gewachsen. Ich habe letztens schon gedacht, eigentlich wäre mal so ein, wäre es wieder möglich, zu überlegen, ob das einfach auch noch logisch ist für alle Leute so, weil wir sind halt voll tief drin. Also von daher, wenn ihr irgendwas nicht findet, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir schreiben sehr, sehr gerne zurück. Genau. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, auch wenn man sagt, nee, man möchte nicht aktiv werden, das ist auch völlig fein. Man kann einfach auch Fördermitglied werden und mit seinem Beitrag halt dazu beitragen, dass wir halt die hauptamtlichen Strukturen haben und dass wir zurzeit auf sämtlichen politischen Bühnen auch mitspielen.
Franzi, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und vor allem für diese Initiative, die mir persönlich ganz viel Hoffnung gibt. Ich habe jetzt gerade auch gemerkt, bei vielen Beispielen, die du genannt hast, dass das immer so Sachen sind, weshalb ich sage, deshalb möchte ich keine Kinder mehr. Weil die Gesellschaft ist nicht dafür gemacht. Es schränkt mich wahnsinnig ein. Und gerade kam mir so der Gedanke, ja, okay, anstatt meine persönlichen Entscheidungen daran zu knüpfen, dass die Welt dafür nicht gemacht ist, gibt es natürlich auch die Option, darum zu kämpfen, die Welt zu verändern. Und ja, irgendwie mir hat das gerade nochmal richtig viel Hoffnung gegeben. Abschließend würde ich dich gerne fragen, was gibt dir denn ganz persönlich Hoffnung, dass sich dieses Machtverhältnis verschieben lässt?
Also mir gibt ganz viel Hoffnung, dass ich zurzeit einfach unfassbar viele Menschen habe und erlebe, die wütend sind. Und wir sind mehr und mehr dabei, dass ich das Gefühl habe, es ist eine große Gruppe da, die es schon erkannt hat und die auf dem Weg sind, es zu erkennen. Und das ist einfach toll. Und ich glaube, das ist gut. Also ich glaube, wir müssen ganz viel diese persönliche Wut in politische Wirksamkeit bekommen. Und ich erlebe zurzeit ganz, ganz viel Wut. Und das ist gut. Das ist gut. Und das macht mir ganz viel Hoffnung. Und viele Menschen mit Energie, die, und das finde ich auch eine wichtige Sache, dass diese Wut auch ja Energie nochmal gibt oder aufbringt. Und das gibt mir auf jeden Fall zurzeit Hoffnung. Und es gibt mir Hoffnung, dass es schon Sachen gibt, die einfach umgesetzt werden. Also wenn ich zum Beispiel meine eigenen Kinder angucke, dann habe ich das Gefühl, dass schon auch da eine Veränderung stattfindet. Also es ist nicht so, dass es Stillstand gibt. Es gibt ja ganz viel, was zurzeit passiert und das ist eine schöne Entwicklung.
Also ihr habt es gehört, wenn ihr auch ganz viel Wut habt, die irgendwo raus muss, dann könnt ihr euch bei Lua engagieren. Wir verlinken euch auf jeden Fall das in den Shownotes. Schreibt Franzi oder Joe eine E-Mail, spendet gerne, werdet Mitglied und alle weiteren Links findet ihr eben auch bei uns in den Shownotes. Vielen Dank auch von mir, liebe Franzi, und hoffentlich bis bald.
Ja, danke euch beiden.
Dankeschön, tschüss.
Bevor wir zwar jetzt hier auch zum Ende kommen, liebe Anna, du hast uns noch eine Empfehlung mitgebracht, glaube ich.
Ausprobiert und für gut befunden.
Ja. Ich habe mal wieder ein Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten und das passt so gut zum Thema, und zwar von Mareike Fallwickel und Alle so still. Und ich finde es großartig. Es ist ein Roman, der erzählt die Geschichten von verschiedenen ProtagonistInnen, und ein Teil dieses Romans ist, dass Frauen, man könnte im Prinzip sagen, streiken. Es ist allerdings eine sehr ungewöhnliche Form des Streiks oder des Protests, und zwar gibt es einen Tag, da legen sich plötzlich ganz viele Frauen vor dem Krankenhaus einfach auf den Boden. Mhm. Sie sagen nichts, es gibt keine Schilder, es gibt keine Ankündigung, es gibt keine Social Media da außenrum oder so. Und erstmal sind alle total irritiert. Also warum machen die das? Was wollen die damit? Ja, das hat mich total auch jetzt nochmal erinnert an unser Interview, was wir jetzt heute geführt haben. Und ich glaube, so die Motivation der Frauen, das sind auch ganz unterschiedliche Frauen, viele alte Frauen, also so 70, 80, die sagen, wir möchten einfach gesehen werden und wir möchten wahrgenommen werden und aus unserer Vereinsamung raus und unsere Arbeit, die wir leisten, für die Gesellschaft sichtbar machen. Und das fand ich total spannend. Und der Roman greift auch so Themen auf, wie wir heute auch nochmal so kurz angeschnitten haben. So Begriffe wie Prisoners of Heart oder The Matriot Heart. Ich kann es gar nicht aussprechen. My Tired Heart, sagt man das auf Englisch? Wo es darum geht, dass Menschen, die Care-Arbeit leisten, auch beruflich, aber auch familiär, halt total oft eine Hemmung haben zu streiken oder dafür einzustehen, weil das eben aus Liebe geschieht. Und dieser Roman, also diese drei Menschen stehen an total unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und haben halt auf ganz unterschiedliche Arten mit der Welt oder mit sich selbst zu kämpfen. Und ich finde das eine total schöne Verknüpfung dieses Romans mit den Themen, die wir heute auch besprochen haben.
Ja, das klingt perfekt. Hol ich mir gleich. Ich habe noch einen Büchergutschein.
Ja, und ich habe gehört, du hast uns mal wieder was Schönes zum Schluss mitgebracht.
Ja, ich habe auch was dabei, was so grob zum Thema passt, beziehungsweise was mir einfach nochmal gezeigt hat, wie wichtig Freundinnenschaft ist. Wir waren in den Ferien bei einer meiner längsten Freundinnen in Berlin, die auch ein Kind hat, was ein bisschen jünger ist als meins. Und sie war an dem Wochenende krank und genau, hatte uns das halt vorher gesagt, meinte so, ihr müsst nicht kommen. Und ich war so, komm, alles egal, krank werden kann ich gerade überall. Und wir sind hingefahren und ich habe dann 3 Tage lang die Kids bespaßt. Und es hat mir einfach gezeigt, wie schön das ist. Also wir haben uns kennengelernt ohne Kinder vor 13 Jahren, dass sich einfach so Verbindungen mit anderen Frauen sich transformieren, sich auch durch das Mutterwerden verändern, aber dann so andere Ebenen erreichen und man einfach trotz Distanz, trotz in anderen Städten leben, so für sich da sein kann und dass so eine Solidarität einem so viel Auftrieb gibt in einer Welt, die es einem sonst an anderen Stellen so schwer macht. Und ja, das hat mich richtig gestärkt aus dem Urlaub zurückkommen lassen.
Jetzt musste ich direkt daran denken, inwiefern das jetzt Care-Arbeit ist.
Ich weiß. Aber irgendwie brauchen wir das auch, dass wir uns gegenseitig da durchhelfen.
Ja, natürlich. Ich glaube, ich fand das, was Franzi vorher gesagt hat, auch nochmal diese Erinnerung. Moment mal, auch unsere Erwerbsarbeit lieben wir ja. Und das macht uns glücklich. Und eigentlich suchen wir auch immer nach einer Lohnarbeit, die uns irgendwie erfüllt. Und wenn wir uns da nicht wohlfühlen, macht das ja auch total viel von unserem Leben aus. Also ja. Das widerspricht sich ja überhaupt nicht, dass uns das stärkt und glücklich macht.
Und wir gleichzeitig dafür kämpfen, dass es sich ändert, ne? In diesem Sinne, Anna.
Ja.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und genau, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auf Insta, folgt Lua auf Insta, abonniert uns, drückt auf die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir freuen uns auf den nächsten Monat mit noch unbekanntem Thema.
Genau, am 2. April, diesmal wieder regelmäßig, könnt ihr uns das nächste Mal hören. Alles Liebe, tschüss!
Bis dann, tschüss!